Er sagt es so schön, es ist ein Zweiweg, es ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern es ist ein gegenseitiges Lernen.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir hatten neulich das Glück, Asad Hafar zu treffen.
Ja, auf einem Kongress, wo es Welthämophilie-Kongress, wo es um den muskel-skeletalen Kongress ging.
Und dieser Kongress wurde von der WFH ausgerichtet und genau. Er hat ja auch eine entscheidende Rolle in der WFH.
Auf jeden Fall, und die hat er schon seit über, ich weiß gar nicht, über wann hat er angefangen, über 15 Jahre schon dabei zu sein. Also auf jeden Fall sehr, sehr lange, und ich kenne ihn auch wirklich schon sehr, sehr lange. Und er ist Direktor der humanitären Organisation in der WFH.
Der Abteilung innerhalb der WFH, die genau. sich eben um solche Projekte und die Zusammenarbeit kümmert.
Genau, und wir haben ihn zunächst einmal gefragt, was ist denn überhaupt die Rolle der WFH? Und das war sehr spannend, weil er darauf bestanden hat, dass es eine internationale, gemeinnützige und keine mit einem Profit gesehene Organisation ist. Also die ist nicht darauf aus, irgendwie einen Profit daraus zu schlagen und zu schauen, was sie daraus noch machen kann letzten Endes.
Ne? So ähnlich wie ein gemeinnütziger Verein hier in Deutschland, eben nur auf internationaler Ebene.
Genau so ist das, ja. Und da würde ich ganz gerne ihn noch einmal hören, dazu mal anhören, was er uns dazu gesagt hat, was überhaupt die WFH ist.
As you said, my name is Asad Hafar and I'm the director of the humanitarian aid and the medical training at the World Federation of Hemophilia, the WFH, which is an international not-for-profit organization located in Montreal, Canada. The WFH was established in the year 1963, so we've been now for more than 62 years doing a lot of hemophilia care development programs around the world. The main, let's say, things that we do is to establish treatment and care programs in countries where patients are in need. Identify these gaps, the gaps in these countries, and try to bridge the gaps in these countries with the means that we have. Talking about global hemophilia care, the most important gap that we know is diagnosis. Because there is a big gap between number of patients identified around the world and the number of patients expected. This gap is mainly in developing world, like in Africa, Southeast Asia, or Latin America, compared to North America and Western Europe, that gap is quite minimum. There's still a gap, but it's not as large as the gaps in other developing areas. So if we talk about the gap of diagnosis, then we will find that there is a gap in the management. And we know the management, we need treatment products. And in many countries, a treatment is still at a primitive level. In terms of the experience of doctors, how to treat hemophilia, all in terms of the existence of treatment products, either of factor concentrates or the novel therapies that has recently introduced. Now, in contrary of this, I would say today, I compare today with the situation 25 years ago, I would say today is a golden age for hemophilia, because we know that there are a lot of novel therapies, including the gene therapy that is going to help hemophilia patients. However, we still need to do a lot of work in order to have all these novel therapy reach the people in need in developing countries.
Das heißt, zusammenfassend muss man sagen, ist die Hauptaufgabe die Entwicklung von der Hämophiliebehandlung. Und Versorgungsprogramme auf den Weg zu bringen. Und sie schaut sich genau an, wo gibt es Engpässe in der Behandlung oder aber auch in der Versorgung in den Ländern. Manchmal haben wir den Eindruck, dass man da in dem einen oder anderen Land was machen könnte. Sie aber einen Gesamtüberblick haben, wie viele Faktoren gibt es, wie viel stehen zur Verfügung und welches Land kann doch einige Dinge tatsächlich tun. Das fand ich sehr spannend, dass da ein ganz großzügiger Überblick verschaffen worden ist.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die WFH eine Organisation, die zwar in einem sogenannten Erstweltland lokalisiert ist, auch wenn man diese Einteilung jetzt nicht mehr verwenden soll, aber in einem entwickelten Land, in Kanada. Da kommen tatsächlich dann auch die meisten Veröffentlichungen und Studien her, aber der Hauptfokus gilt eigentlich den anderen Ländern, da wo eben noch viel zu tun ist.
Genau, und ich glaube, da hat er wirklich einen hervorragenden Überblick, denn er war fast in jedem Land. Und was mich wirklich beeindruckt hat, das möchte ich Ihnen mal ganz kurz erzählen. Ich bin ja mit ihm im Taxi gefahren und es war spannend, dass er jeden einzelnen Taxifahrer gefragt hat, wo er herkommt. Mhm. Er das aber schon an dem Akzent des Englischen herausbekommen hat und er tatsächlich jede einzelne Sprache, wenn es ein paar Sätze, ein paar Worte oder sonst irgendwie ist, auch beherrscht und er sich auch über die, Eigenschaften oder auch die Besonderheiten des Landes sehr genau auskennt. Er wusste auch genau südlich, nördlich von diesem Land, ob das Pakistan oder ob das Indien war. Er kannte sich doch sehr genau aus und war dann sehr beeindruckt, dass er doch tatsächlich jedes Land nicht nur bereist, sondern er kennt auch die Gewohnheiten dieser einzelnen Länder und der Menschen innerhalb des Landes, auch der Städte sozusagen. Fand ich sehr beeindruckend.
Spielt er mit. Und du hast mir noch was anderes erzählt. Er hatte ja vorher eine andere Position innerhalb der WFA gehabt.
Genau, er war ja der, hatte eine höhere Position im Sinne der WFH-Struktur, war ja Direktor mit dabei, hat sich aber dann mehr und mehr auf den humanitären Part tatsächlich spezialisiert und den humanitären Part auch, was den Nahen Osten angeht. Das heißt, er kommt ja ursprünglich aus Syrien, kennt also alle Geflogenheiten der arabischen Welt, hat sich aber im Speziellen nicht nur der arabischen Welt zugewandt, sondern auch Afrika und Asien. Das heißt, er hat eine unglaubliche Position gehabt. Und diese Position ist mittlerweile durch 3-4 andere Personen jetzt ersetzt worden oder zumindest mit in Auftrag gegeben worden. Und ich fand es sehr beeindruckend, dass er vorher
das komplett alleine gemacht hat.
Komplett. Und er kannte jedes einzelne Land und er kennt auch die Behandler und die Physiotherapeuten der Länder, die Schwestern der einzelnen Länder. Also er ist doch sehr weit vernetzt und kennt viele Menschen dort.
Die WFH hat ja verschiedene Programme, um eben solche Länder zu fördern oder auch die Kommunikation zwischen den Ländern zu fördern. Dazu hat er auch was gesagt.
Genau, hören wir noch mal rein.
Now we have a lot of programs that we can use in order to close the gap. We have programs, we help the countries in doing diagnosis, either by training the lab scientists and the lab technicians to do the coagulation test, donate some reagents that they can use in order to do the test, and lastly, registering them in external quality control programs like our iEquest program. We expect the countries to provide with the machines or coagulometers or the water baths in order to help in this. Second, we have training programs to train the treaters on the best way to manage hemophilia using limited resources, like for example, low-dose prophylaxis, management of acute bleeds and doing surgeries with the minimum amount of products.
Es gibt ganz viele Programme, die er gerade auch erwähnt hat. Erst einmal die Diagnose zu stellen, das ist ja ein ganz großes Problem. Das heißt, wie finden wir die einzelnen Patienten, die tatsächlich ein Problem haben, die ein Blutungsproblem haben? Das heißt, um das durchzuführen, musst du Ärzte schulen, worauf es anzukommen ist, aber damit du tatsächlich das Problem erkennst, musst du dann auch die Diagnostik durchführen. Das heißt, du musst Laborgerätschaften haben, du musst Laborärzte letzten Endes schulen, damit wir auch die Diagnose auch entdecken. Ein Faktor 8, ein Faktor 9, ein Fibrinogenmangel, ein Willebrandmangel, wie auch immer. Aber dafür brauchst du Reagenzien, dafür brauchst du Programme, die du ins Leben tatsächlich rufst. All das ist notwendig, um tatsächlich gute Qualitätskontrollen durchzuführen, um tatsächlich eine sichere Diagnose auch zu stellen.
Und dann tatsächlich auch die Möglichkeit zu haben, bei allen, die diese Diagnose zu stellen. Diese 100%, die gibt es auch nicht bei uns. Es gibt immer mehr wieder Patienten, die durch das Raster fallen oder später erst auffallen. Aber es gibt eben Länder, wo die Menschen überhaupt keinen Zugang zur medizinischen Versorgung haben und dementsprechend auch diese Erkrankung gar nicht erst diagnostiziert wird.
Und damit auch letzten Endes die Ressourcen fehlen, wenn wir die Diagnose gar nicht stellen können, wir unerwartete, dramatische Verläufe von dem Patienten haben, aber auch den Tod haben können. Ne?
Und trotz allem bezeichnet er ja das heutige Zeitalter als goldenes Zeitalter der Hämophilie oder der Hämophiliebehandlung.
Ja, weil er ganz klar sagt, wir haben mehr Ressourcen, die Diagnosen zu stellen, und wir haben wahnsinnig hohe Standards der Therapie mittlerweile erreicht, also wahnsinnig neue Therapiemöglichkeiten, die auch in den Ländern zur Verfügung gestellt werden.
Du hast ihn dann auch noch gefragt, was er für revolutionär hält, rückblickend auf seine Arbeit.
Ja, sagt er auch wirklich, er sagt ganz klar, was für ihn revolutionär gewesen ist, dass er miterlebt hat, dass dieses humanitäre Programm weit ausgebildet werden konnte, von 1996 bis 2015, muss man sagen. Das ist für ihn wirklich eins der revolutionären Dinge. Aber hören wir ihn doch mal an, was er tatsächlich gesagt hat.
Our best thing that happened to us, or I witnessed that, is our humanitarian aid program. We started our humanitarian program in the year 96, but we used to donate limited amount of products. In 2015, we managed to extend this and get more donations from manufacturers in order to help patients. And that really led to having more people benefiting of the therapy that they need or they deserve. So as of today, we donate more than 300 million IUs of factor concentrates and more than 10 million milligrams of the new therapy, the emicizumab. So this is really great because we managed to treat over these last 10 years more than 30,000 patients, put more than 6,000 patients on prophylactic treatment, either with factor or with emicizumab, and do more than 12,000 surgeries, major, minor surgeries.
Hier hörst du es, das Programm hat für ihn ganz klar gezeigt, über 300 Millionen Faktoreinheiten als Spende und dazu 10 Millionen Milligramm vom Emicizumab, auch finde ich sensationell. Das heißt, nicht nur in den entwickelten Ländern steht diese neuartige Therapie zur Verfügung. Nein, wir haben damit gesorgt und letzten Endes auch mitgesorgt, dass auch letzten Endes in diesen Entwicklungsländern auch diese neuartige Therapie zur Verfügung gestellt wird. Über 30.000 Patienten eine prophylaktische Behandlung bekommen haben. Über 6.000 Patienten haben die Möglichkeit bekommen, in die Durchführung überhaupt einer operativen Eingriffe, das heißt, ob nun kleine oder auch große Eingriffe durchgeführt werden können, und das in den letzten 10 Jahren. Also ich muss dir sagen, revolutionär. Vorher nie möglich gewesen.
Und möglich ist es eben aufgrund der Zusammenarbeit, die verschiedenen Länder haben, der verschiedenen Entwicklungsstufen in den jeweiligen Ländern. Und das sieht er auch teilweise als revolutionär an, weil dann eben die Möglichkeit des Austausches besteht. Und wir hatten gefragt, zum einen, was können wir diesen Ländern bieten, aber auch, was können wir von diesen Ländern lernen?
They need to support us, always the physicians and the hemophilia community from developed countries, to support us when manufacturers, to continue the support that they give to the WFH, either through the humanitarian aid program or through other programs that we have, like our international hemophilia training centers, our IEQUES programs, our PACT program, or our girls and women with bleeding disorders program. This relationship is a two-way relationship. When we ask people from the developed world to go to developing world, they learn also how to manage people with limited resources, how to approach the patients and approach the governments for advocacy purposes in order to keep the level that they reached. And we witness this in many countries.
Er sagt es so schön, es ist ein Zweiweg, es ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern es ist ein gegenseitiges Lernen. Und ein schöner Satz, mit wenig Ressourcen erfolgreich eine Therapie durchführen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir von diesen Ländern lernen sollten und auch müssen, dass wir tatsächlich in der Lage sind, mit wenig Ressourcen oder weniger Ressourcen tatsächlich auch zum Therapieerfolg kommen können.
Und das macht es so spannend, in so einer Organisation zu arbeiten oder auf solche Kongresse zu gehen, weil man eben mit Menschen aus ganz vielen Ländern zusammenkommt und sieht, wie ist die Situation woanders, man lernt voneinander, man schaut sich einiges ab, manchmal ist es auch einfach eine Haltung zu einer gewissen Erkrankung und zu den Patienten, die kulturellen Unterschiede sind einfach da und die haben wir auch in unserem Land und wir können das, was wir da im Großen sehen, ins Kleine mit nach Hause nehmen.
Auf jeden Fall und darauf freue ich mich auf die nächsten Projekte.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.